Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mamafürsorge-Podcasts. Heute zu Gast ist Nora Niklaus. Nora ist unter anderem Ergotherapeutin, systemische Beraterin und seit diesem Jahr auch Aware Parenting Familienberaterin. Und ich wusste nicht ganz genau, was es ist. Und deswegen haben wir Nora heute eingeladen und sprechen genau über dieses Thema, über Aware Parenting. Hallo.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über diese Erziehungshaltung zu sprechen. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt rein. Es gibt ja viele Namen für Erziehungsrichtungen. Manche sind Trends, manche sind Haltungen, beschreiben sich alle ähnlich und doch verschieden. Sag uns doch mal, was wir uns unter Aware Parenting vorstellen dürfen und ob es da vielleicht auch eine Trendschärfe zu anderen Erziehungsrichtungen gibt.
Ich finde, es ist eine Erziehungshaltung. Und was ich am Aware Parenting so genial finde, ist, dass es dir noch Tools an die Hände gibt, was du in konkreten Situationen machen kannst, um eben was Bestimmtes zu erreichen mit deinem Kind. Also sag nicht nur, ne, du sollst eine bestimmte Haltung haben, sondern man wird auch ausgestattet. Und das ist das, was ich so toll finde am Aware Parenting-Ansatz. Es ist auch ein bindungs- und bedürfnisorientierter Ansatz. Das ist natürlich in aller Munde, haben alle irgendwie schon mal gehört. Mhm. Und was ich beim Aware Parenting-Ansatz noch ein bisschen besonders daran finde, ist, dass wirklich klar wird, dass ich als Elternteil die Verantwortung für die gute Bindung übernehmen muss. Also es ist, passiert nicht, sondern das ist meine Aufgabe, für diese Bindung zu sorgen. Und der Ansatz sagt mir auch, wie ich das machen kann.
Ja, okay. Es ist ja auch immer hilfreich, ne, weil man fühlt sich ja oft so hilflos. Ja, wie soll ich denn? Ne? Mhm, gerade genau. Wenn man so BO, ich verstehe das, also man versteht, es sind Bedürfnisse da und die müssen beachtet werden. Aber wie mache ich denn das in dem chaotischen Alltag? Oder ja, wir wissen ja vorher nicht, wie es läuft und wie Elternsein funktioniert, in Anführungszeichen. Ja. Und wenn es dann praxisnah wird, ist es schon sehr hilfreich, finde ich, damit man auch ins Umsetzen kommt.
Genau. Ich war ja auch, als ich Mutter geworden bin, schon systemische Beraterin. Von daher war so eine gute innere Haltung für mich, die war schon da, ja. Die war schon total verinnerlicht, aber ich kann ja nicht mich mit meinem Kind hinsetzen, mit meinem Dreijährigen sagen, so, jetzt reden wir mal und reflektieren. Das funktioniert ja leider noch nicht. Das heißt, so die Haltung hat gestimmt, aber ich wusste nicht, ja, und jetzt so? Und da bin ich genau im richtigen Moment auf Aware Parenting gestoßen und das hat so diese Lücke für mich geschlossen.
Hast du ein Beispiel für uns, dass wir von so einem Tool, dass man sich ein bisschen vorstellen kann?
Ja, also eine wichtige Säule von Aware Parenting, habe ich schon gesagt, ist eben bindungsorientiertes Familienleben. Und eine wichtige Säule ist Stressbewältigung und Heilung, zum einen durch Spielen und Lachen. Und zum anderen aber auch durch das Begleiten von den starken Gefühlen, die unsere Kinder haben. Also wir begleiten Wüten und Weinen. Und im Aware Parenting lernt man, wie man das genau machen kann. Und die Elitha Salter, die die Begründerin ist vom Aware Parenting, die hat Spiele kategorisiert. Das sind alles Spiele, die wir kennen. Also sowas wie Verstecken und Fangen und Quatsch machen miteinander. Und sie sagt eben konkret, in der und der Situation könnte dir dieses und jenes Spiel helfen. Spielerisch sich Herausforderungen zu nähern, das ist natürlich was, wo wir bei unseren Kindern einfach anknüpfen können. Ne? Das ist die Sprache, die sie spielen, die sie sprechen. Das ist das, was sie den ganzen Tag machen und machen wollen. Das Spielen ist ihr Leben und Leben ist Spielen für sie.
Ja, ich hatte da ja im Buch Kinderleicht ins Gespräch kommen auch über den spielerischen Ansatz geschrieben und viele Ideen gesammelt. Aber da bekommt man das habe ich dann auch in den Workshops danach und in den Lesungen danach gemerkt, da kommt relativ viel Widerstand von Eltern, wenn es um Spielen geht. Also relativ viel so, ja, ich kann doch nicht jedes Problem spielerisch lösen oder ich habe in den Momenten ja auch nicht den Nerv, ja, jetzt mir ein Spiel auszudenken oder halt ein Spiel daraus zu machen oder ich mache mich doch nicht zum Affen, habe ich auch schon mehrfach gehört, weil sie dann das Gefühl haben, wenn sie dann in so ein Rollenspiel einsteigen oder Machtumkehr, Spiele, wo man dann das Kind ja gewinnen lässt, dass es sich auch mal überlegen oder selbstwirksam oder wie auch immer fühlt. Also da kommt dann, dass ich mache mich doch nicht zum Affen. Dann, hast du da vielleicht noch, wie gehst du da damit um? Oder was könntest du solchen Menschen, die da so einen Widerstand haben, denn raten?
Also, wenn wir Kinder haben, kommen wir eigentlich am Spielen ja gar nicht dran vorbei, ja. Und ich würde jetzt nicht empfehlen, sich zu was zu zwingen, wo man partout einfach gar keinen Zugang hat, ne? Ich würde schon sagen, probier es nochmal, ja, geh nochmal mit einer neuen Haltung ran, in der Haltung von, das ist hier so ein richtiges Investment sozusagen in unsere Beziehung, da gebe ich jetzt was rein. Und wenn das nicht geht, dann würde ich sagen, okay, dann such dir ein anderes Spiel. Ne? Also wenn jetzt Rollenspiel irgendwie so gar nicht das Ding von jemandem ist, dann gibt es einfach so viele andere Möglichkeiten. Ja, dann können wir Kissenschlacht zusammen machen oder zusammen durch den Wald gehen und Verstecken spielen oder was auch immer. Ich bin zuversichtlich, dass jedes Elternteil irgendein Spiel findet. Und ich kann total gut verstehen, dass wenn man im Stress ist, man überhaupt keine Nerven hat, jetzt noch ein Spiel zu spielen. Ja. Also dieses, was du gesagt hast, oh, ich habe dann keinen Nerv, das finde ich total nachvollziehbar. Und ich habe im Mobile Parenting gelernt, zu schauen, an welchen Punkten am Tag habe ich Kraft dafür. Und wann ist mein Kind auch offen dafür? Also, ne, zum Beispiel nicht gerade, wenn es jetzt gerade aus dem Kindergarten oder der Schule nach Hause gekommen ist, ja, sondern wenn es ruhig und entspannt ist. Und dann kann ich schauen, wie können wir uns jetzt verbinden? Können wir was miteinander backen? Oder machen wir eine Kissenschlacht? Ne? Da ist noch viel Energie da, die raus muss. Das meine ich auch mit, wir sind in der Verantwortung. Ja, also ich schaue, wann geht das und mache das möglich. Mhm. Und wenn der Stress da ist, dann ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen. Und deshalb übernehme ich die Verantwortung und sorge vorher dafür, dass mein Kind so gut mit mir in Verbindung ist, dass es mit mir kooperieren kann.
Manchmal fordern sie es ja selbst ein oder wie soll ich das sagen? Also zum Beispiel so Baby wieder zu sein. Das hat mich am Anfang total irritiert. Dann habe ich ein bisschen mehr darüber gelernt, was Bindungsspiele sind und wie das funktioniert. Und mein Kleiner, der jetzt Vorschulkind ist, der will halt manchmal wieder Baby sein. Und seit ich weiß, wie wichtig das ist, also warum das so ist, kann ich das auch viel mehr genießen und kann mich da auch mehr drauf einlassen. Dann finde ich es nicht komisch oder befremdlich oder frage mich, warum passiert das jetzt, sondern ich weiß, er möchte jetzt wieder Baby sein, damit er einmal wieder diese Verantwortung ablegen muss oder alles, was er so können muss und schaffen muss den ganzen Tag. Und das genießen wir dann beide total. Weil ich jetzt auch merke, so meine Babys sind beide bald groß. Ja. Habe ich da auch so ein Bedürfnis? Also das ist echt schön. Und es kommt halt von ihm aus. Da muss ich gar nicht, also ich muss es halt eben nur annehmen und mitmachen. Und dadurch, dass ich wusste, was das bedeutet oder wie das funktioniert, war das halt für mich jetzt viel leichter zu machen, obwohl ich mir mit Rollenspielen, also es ist auch nicht mein allerliebstes Spiel, muss ich sagen.
Ja, meins auch nicht. Und das ist so schön, wenn wir die richtige Brille aufhaben, dann sehen wir bei unseren Kindern, welche Spieleinladungen die uns machen. Ne? Irgendwie. Also so wie du sagst, jetzt bin ich noch mal ganz, ganz klein, weil ich muss noch mal diese Sicherheit tanken, vielleicht bevor ich den nächsten großen Schritt wage und mich noch mal ganz zurückversichern. So. Und das ist in Ordnung. Und auch wenn unsere Kinder, wenn wir denen die Jacke anziehen, oder sie sollen sich eine Jacke anziehen und laufen erst mal weg. Ne? Wir wollen los, wir haben einen Termin. Oh, wie nervig. Und manchmal geht es viel schneller auf diese Spiel, also häufig sogar geht es viel schneller, wenn wir auf diese Spieleinladung einsteigen, als wenn wir uns jetzt hinstellen und 5 Minuten mit dem Kind diskutieren, warum das wichtig ist, dass wir jetzt schnell losgehen. Ja? Und wenn es mir gelingt, auf diese Spieleinladung einzusteigen, dann sind wir auch wieder in Verbindung. Dann ist auch wieder mehr möglich, ja, an Kooperation. Das Ding ist, dass viele Eltern denken, ja, unseren Kindern, denen geht's ja so gut heute, ne, und die müssen nicht mehr irgendwie mit auf dem Feld arbeiten oder zu Hause im Betrieb und so. Aber Kinder haben Stress.
Ja.
Ne? Die müssen morgens zu einer bestimmten Zeit vielleicht irgendwie geweckt werden oder sie werden von alleine wach und wissen, oh, wenn jetzt Mama und Papa weg sind, die knatschig. Bestimmen wir, ne? Was darfst du anziehen, was darfst du nicht anziehen, was darfst du essen, wann darfst du essen, was sollst du nicht essen, wovon nicht so viel, wann müssen wir los im Kindergarten, wann muss ich dich wieder abholen, ne? Also es ist sehr viel Fremdbestimmung und Fremdbestimmung ist ein ganz großer Faktor, was Kindern Stress macht. Und deshalb finde ich das Aware Parenting so schön, weil wir da Momente schaffen können, wo wir in Verbindung sind, wo wir miteinander spielen und lachen, das gibt dem Kind wieder das Gefühl von, ich habe was in der Hand, ich kann was bestimmen, ich habe eine Schaffenskraft und ich kann selbstwirksam sein. Und das ist so wichtig, das ist so ein Antrieb in unserem ganzen Leben, dieses ich kann selbstwirksam sein.
Das ist ja das, was mir zum Beispiel, diese Fremdbestimmung ist ja nicht nur für Kinder stressig, das war für mich auch lange Zeit sehr stressig, als ich Mutter geworden bin. Ne?
Ja,
das ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann nichts mehr selbst entscheiden, weil das Kind quasi bestimmt gerade am Anfang. Wann kann ich schlafen? Wann kann ich das Haus verlassen? Ne? So, wann kann ich essen? Weil gerade das Kind zufrieden ist und ich...
Sleep when the baby sleeps.
Ja, genau.
Und ich räume den Geschirrspüler aus, wenn das Kind den Geschirrspüler ausräumt.
Genau, und da denke ich halt, wenn man da sich mal reinversetzt, dass es sich für die Kinder halt oft auch so anfühlen muss, dass sie, also weil wir, okay, wir hatten natürlich vorher mehr Freiheiten, die sie sich jetzt langsam erarbeiten, aber trotzdem ist es ja, haben die ja auch einen Wunsch und ein Bedürfnis danach, ihr Leben zu gestalten, ja, und wir grätschen da halt einfach oft rein oder nicht, also es ist ja gar nicht böswillig, der Alltag, ja, die Umstände grätschen rein, wir müssen halt arbeiten gehen, wir müssen mal aus dem Haus gehen. Das ist ja nicht, weil wir unsere Kinder triezen wollen, sondern es muss halt in vielen Fällen muss es auch sein. Ja.
Genau.
Für Erwachsene, die das nicht gut nachvollziehen können, bringe ich jetzt auch immer so ein bisschen ein Arbeitsbeispiel. Wenn du in der Arbeit nämlich wirklich überhaupt nichts selber entscheiden darfst, sondern alles komplett vorgegeben ist, es gibt keine kreative Freiheit, überhaupt alles ist komplett vorgegeben, du bist da starr in einem Muster drin, dass du nur abarbeitest, wo du nur funktionierst und nur nach oben immer dich absichern musst und nur von oben die Dinge, das frustriert auch Erwachsene in so einem Arbeitsfeld halt auf Dauer, ja, oder?
Ziemlich sicher zu einer inneren Kündigung, also einen, die ein bisschen resilienter sind, halten das länger durch, aber im Prinzip schaltet man ab. Das ist nicht, wie wir Menschen gemacht sind, wie wir leben sollen und wollen. Mhm. Und uns geht das ja auch so, wenn wir vertieft sind bei der Arbeit und gerade im Flow sind und dann kommt irgendwie der Mann und sagt so, jetzt musst du aber Abendessen kommen. Und dann denken wir auch so, ich würde aber gerne noch die nächsten 5 Sätze schreiben. So.
Ja,
ne? Genauso geht es den Kindern auch.
Ja, eigentlich recht logisch. Wenn man so hört, gell, denkt man sich, ja klar, wir reißen sie dauernd raus, sie müssen so oft funktionieren. Aber in dem eigenen Alltagshamsterrad vergisst man es dann manchmal wieder.
Mama, du hast gleich gesagt, gleich ist nicht sofort. Wenn du sofort willst, musst du sofort sagen, hat mein Kleiner letztens gesagt. Weil ich ja auch immer sage, gleich, ich muss noch was fertig machen, aber die sind jetzt in einem Alter. Wird man mit den Argumentationen geschlagen, mit den eigenen. Und dann ist mir so bewusst geworden, ja klar, ich sage ja auch oft, ich komme gleich, ich muss noch den Satz zu Ende schreiben, die Waschmaschine anstellen, keine Ahnung, was man halt so macht den ganzen Tag, das Telefonat zu Ende führen. Und da muss man manchmal einfach ein bisschen aufpassen, dass man nicht andere Maßstäbe bei sich anlegt als bei den Kindern, ja, weil das passiert mir schon auch. Ja? Weil man denkt, das muss doch jetzt so klappen.
Was ich ganz viel erlebe, ne, dass wir an Kinder ganz besonders große Erwartungen haben, ne? Irgendwie, keine Ahnung, die Brotdose soll zuckerfrei sein. Zeig mir doch mal einen Erwachsenen, der ohne irgendwas Süßes durch seinen Arbeitstag geht, ja? Und die Kinder sollen immer an alles denken und auf keinen Fall ihren Turnbeutel vergessen. Und wenn, dann sollen wir sie auch nicht dran erinnern, damit sie auch schön merken, wie doof das ist. Ja, hallo, wie oft vergesse ich meinen Schlüssel und wie froh bin ich dann, wenn mir mein Kind mir den noch hinhält, bevor ich losgehe, ja? Also das stimmt das Verhältnis ja gar nicht, was wir von Kindern erwarten.
Stimmt, ja.
Und total häufig bei Gefühlen oder was wir erwarten, dass die, wie schnell ja die ihre Gefühle runterregulieren oder sich wieder zusammenreißen ja und nicht so anstellen. Und selber ist man da, sind wir da auch nicht so gut.
Es gibt wirklich viele Erwachsene, die das nicht gut können. Und wir können Kindern erzählen, was wir wollen. Am Ende machen sie das, was wir ihnen vorlegen.
Ja, und das merkt man irgendwann schnell. Und dann erkennt man sich wieder.
Absolut, ja.
Ich erkenne mich ja auch wieder, manchmal erkenne ich meine Mama in mir wieder. Also das ist ja einfach, geht ja auch in die andere Richtung. Als Kind merkt man das ja dann auch irgendwann.
Absolut,
ja. Ich wollte euch noch vorher was unbedingt ans Herz legen, falls ihr es nicht eh schon gesehen habt. Und zwar hat ja eine 7-Jährige einen TED-Talk gemacht. Okay. Die hieß Molly. Ich weiß den Nachnamen jetzt gerade nicht mehr, aber ihr findet man ganz sicher. Und zwar über Peekaboo, dieses Augenzuhaltespiel und warum das so wichtig ist für Bindung und Entwicklung und also müsst ihr euch unbedingt, weil es so schön ist, wenn ein Kind einem das nochmal erzählt, was Eltern da für ein tolles Angebot machen, wenn sie einfach mit uns, mir fällt jetzt gerade das deutsche Wort nicht ein. Dieses Kuckuckspiel mit den Händen vor dem Gesicht, wo man dann immer wieder wo man sich kurz versteckt und dann wieder da ist mit Kuckuck oder Buh oder was auch immer. Peekaboo heißt das im Amerikanischen. Und also den auch unseren Hörern und Hörerinnen eine wärmste Empfehlung, diesen TED-Talk von der 7-jährigen Molly zum Thema Peekaboo. Da musste ich vorher dran denken, als wegen den Bindungsspielen. Weil das ist ja ein Bindungsspiel par excellence.
Ja,
und das wird ja weltweit, macht man das mit den Babys ganz intuitiv schon. Aber die erklärt da eben nochmal, warum das so wertvoll ist. Vielleicht kannst du uns aber auch kurz hier erklären, warum ist Peekaboo, Kuckuck spielen so wertvoll für Babys und Kleinkinder.
Also was ja oft passiert ist, wenn wir uns wiederfinden, dass wir zusammen lachen. Und Lachen ist einfach so schön für die Bindung. Und was viele nicht wissen, Lachen ist entlastet uns von Stress. Genauso wie Weinen, nur in schöner. Ja? Und deshalb ist das so wichtig, dass ich Sachen mit meinem Kind mache, wo wir zusammen lachen können. Ja? Dass wir die Sachen finden, worüber wir lachen können. Da sind Kinder ja sehr unterschiedlich, Erwachsene auch. Und dass wir da dranbleiben. Lisa Solter sagt, folge dem Lachen. Ja? Also wenn du was gemacht hast und dein Kind lacht darüber, dann mach es nochmal. So lange, bis das Lachen sozusagen leer ist. Ja. Und das ist so schön, einfach miteinander zu lachen. Das ist sehr verbindend.
Man hört aber ganz oft, dass das für Kitzeln nicht gilt. Was sagst du dazu?
Genau, das ist gut, dass du das sagst. Wir lachen auch, wenn wir gekitzelt werden. Das ist aber kein entlastendes Lachen. Und das hat nichts mit Freude zu tun oder dass wir was lustig finden. Das ist, ich weiß nicht, ob es ein Reflex ist, auf jeden Fall ist es nicht dieses entlastende, verbindende Lachen, was wir eigentlich miteinander gerne haben wollen. Und viele Kinder erleben das auch als sehr übergriffig und empfinden sich selbst als ganz hilflos in solchen Situationen. Das heißt nicht, dass Kitzeln verboten ist. Ich habe zum Beispiel ein Kind, das möchte gekitzelt werden und dann sagt es aber auch, Mama, kitzel mich jetzt da und kitzel mich dort und stopp. Wenn es stopp sagt, höre ich natürlich sofort auf. Ja? Also wenn man das machen möchte, kann man das, wenn man sehr gut auf die Signale des Kindes achtet und es sich das wünscht, machen. Und ansonsten würde ich drauf verzichten.
Ich finde es heute noch schlimm, gekitzelt zu werden. Also ich meine, es passiert natürlich nicht mehr so oft wie das Kind, aber ich finde es ganz, ganz furchtbar. Und ich werde da ganz schnell ganz krantig, weil ich sage, lasst. Also ich finde es ganz, ich weiß nicht, aber es ist wirklich ein ganz unangenehmes Gefühl. Ja.
Ja,
aber ich habe ein Kind, das mag es zum Beispiel gar
nicht.
Ja. Aber ein Kind, das mag es überhaupt auch nicht.
Ja. Ich mag es auch nicht, aber mein Sohn fordert es auch ein. Und also so, der mag das total gern. Aber auch genau wie du sagst, er sagt, wo ich ihn kitzeln soll. Und wenn er dann aufhören sagt oder so, dann höre ich auch immer gleich auf. Und dann braucht es einen Moment und dann nochmal.
Genau.
Ja, ja. Aber ich spiele zum Beispiel ganz ungern Verstecken. Ich weiß nicht warum. War vielleicht irgendwas doof als Kind. Mein Mann, also Verstecken muss mein Mann spielen mit den Kindern. Okay. Und das macht er auch voll gern. Und das ist halt auch gerade, wenn jetzt verstecken sich schon ziemlich gut, aber gerade am Anfang, wenn irgendwie noch das halbe Kind hinterm Vorhang rausschaut, ist dann auch ja. Aber das macht mein Mann mit und ich sage mir, ich kann es auch nicht erklären. Sagen sie, warum? Sag ich, ich finde es einfach ganz komisch. Ich mag nicht Verstecken spielen, aber Fangen zum Beispiel. Also das ist. Ja, jeder hat seine Vorlieben, ja. Und man kann sich ja manchmal auch aufteilen.
Das ist total gut, wenn du das von dir weißt und das delegieren kannst. Das ist wunderbar. Finde ich toll. Und das ist das Schöne auch beim Verstecken. Das können wir auch als Machtumkehrspiel spielen. Das heißt, ich als Erwachsene kann so tun, als würde ich die Kinder überhaupt nicht sehen können, auch wenn das halbe Kind unter Vorhang rausguckt, ne? Dann laufe ich durch die ganze Wohnung und ich sage, warte mal, wie gut kannst du dich bitte verstecken? Das gibt es doch gar nicht. Wo kannst du nur sein? Und natürlich höre ich es schon hinterm Vorhang kichern. So. Und ich kann das total noch hinauszögern. Und die sitzen da und kringeln sich. Und dann finden wir uns und können zusammen lachen. Das ist so schön. Und das geht auch über erstaunlich viele Jahre, ne, dass sie das lustig finden.
Ich habe letztens ein Bild gesehen online. Da hat unterm Bett ein halbes Kind rausgeguckt und ein halber Hund. Also die haben sich beide unterm Bett versteckt, aber halt nur so den Oberkörper.
Wo können sie nur sein?
Es war so süß.
Ja. Herrlich.
Also ich habe Versteckenspielen schon mal genutzt, weil ich unbedingt von einem Buch das letzte Kapitel lesen wollte. Und ich habe dann ganz langsam gesucht.
Mit dem Buch in der Hand.
Er wollte unbedingt was machen und ich wollte unbedingt das fertig lesen. Ich gesagt, okay, versteck dich.
Guilty pleasure.
Ja, ich bin ja Gott sei Dank ein schneller Leser, eine schnelle Leserin. Aber es musste sein, es war zu packend.
Ja, okay. Oh, das kann ich nachvollziehen.
Ja, gut. Ja, beim,
ich würde euch gerne noch erzählen, was die dritte Säule vom Aware-Parenting ist. Darf ich das machen?
Ja, ja, klar.
Also, ich habe schon gesagt, die eine ist bindungsorientiertes Familienleben und die zweite ist Stressbewältigung und Heilen. Dadurch, dass wir eben lachen und spielen und wüten und weinen begleiten. Und die dritte Säule ist Verzicht auf Strafe und Lob.
Ja, sehr gut.
Das ist auch was viel Verwirrung immer noch stiftet bei Eltern und auch bei Erziehenden in Kitas. Ja, wie soll jetzt auch nicht mehr loben? Das merke ich, das ist für viele total herausfordernd. Und das finde ich super spannend. So, bei mir ist es schon irgendwie so drin. Ne? Ich mache ja über Parenting schon seit 8 Jahren. Und ich erlebe ganz viele PädagogInnen und Eltern, die das immer noch total seltsam finden und sich gar nicht vorstellen können, dass das möglich ist.
Ganz ohne, weil ich dachte immer so, man soll jetzt nicht für jeden beim Malen, für jede Kritzelei, aber zum Beispiel mein Sohn, der ist kein Somalier und der hat letztens zum ersten Mal so ein richtig cooles Bild gemalt. Und da war er auch so stolz und es ist richtig schön. Und er hat sich voll viel Gedanken gemacht, das ist richtig gut geworden. Da habe ich schon gesagt, mir gefällt es voll gut und das hast du richtig gut gemacht. Ist es dann auch?
Das ist falsch. Das ist auf keinen Fall verboten.
Ja.
Es kommt nicht die Lobpolizei und sagt, das geht nicht. Nein. Ja. Also es muss ja auch natürlich bleiben. Ne? Also ich meine, wenn meine Partnerperson irgendwie mir davon erzählt, dass irgendein Projekt mega gut gelungen ist, dann sage ich ja auch, Mensch, ich freue mich mit dir oder wie toll, dass das geklappt hat oder so. Und wenn wir das jetzt bei den Kindern weglassen, dann kommt das ja total komisch an. Ne? Das passt ja auch irgendwie. Also das passt eigentlich nicht, ne? So wie wir eigentlich miteinander kommunizieren. Und gleichzeitig ist Lob aber auch Manipulation. Ja, also wenn ich mein Kind lobe, dann mache ich das ja oft, um zu erreichen, dass es das, was es gerade gemacht hat, nochmal macht. Und man hat zum Beispiel rausgefunden, dass wenn wir Kindern sagen, sie sollen was malen und wir loben sie hinterher, dass sie danach weniger malen wollen, weil sie das Gefühl gehabt haben, das haben sie jetzt nur gemacht wie für das Lob.
Okay.
So. Also es hat so einen manipulativen Charakter. Und wir wollen die intrinsische Motivation von Kindern stärken. Wir wollen, dass sie Dinge tun, weil sie das verstehen. Wir wollen nicht, dass wir sagen, dass wir zu zwei streitenden Kindern hingehen und sagen, so, jetzt gebt ihr euch die Hände und entschuldigt euch, sondern wir wollen, dass sie verstehen, was hier passiert ist, wie geht's dem anderen gerade, wie geht's mir gerade, was ist hier passiert. Ihr versteht, was ich meine, oder? Mhm.
Ja, also ich finde ja Lob, wenn ich es bekomme, wenn es wertschätzend ist, auch schön. Genau, und deswegen mache ich es in den Situationen auch. Aber ich weiß, was du meinst, bei uns ist manchmal so die Kinder, so wenn die miteinander kappeln oder so. Guck mal, wie schön ich die Gabel gehalten habe, weil irgendwie war das gerade Thema im Kindergarten, wie man die Gabel richtig hält oder so. Ja. Du machst es ja nicht so gut. Da habe ich gut gemacht, oder? Und dann so, lob mich doch, damit ich meinem Bruder zeigen kann, dass ich es besser kann. Und da habe ich gesagt, also das, Leute, so geht's jetzt irgendwie. Das finde ich jetzt auch kein schönes Miteinander.
Das wollte ich gerade noch sagen, ne? Lob macht auch süchtig, ne? Das gibt Dopamin, ich will noch mehr davon, dann mache ich irgendwas, was ich vielleicht gerade gar nicht machen wollte, aber ich will noch mehr Lob davon, ja? Und das wollen wir eigentlich vermeiden in der Erziehung, ne? Dass unser Kind nach was süchtig wird, ja? Und ich finde es spannend, dass du sagst, dass du gerne gelobt wirst. Ich finde Loben irgendwie, das klingt wie so beim Hund, fein, hast du das gemacht, so, ne? Ja. Ich finde es schön, wenn sich jemand mit mir freut oder mir Anerkennung dafür schafft, was ich vielleicht gerade geleistet habe oder so. Aber so richtiges Loben, ganz ehrlich, nee, da fühle ich mich echt wie so ein kleiner Hund, so, vielleicht kriege ich gleich noch ein Leckerli. So, ich finde das wirklich unangenehm. Ne? So,
vielleicht
schön,
ist es
schön hast du das Bad geputzt. So, das ist auch so eine Bewertung, die total übergriffig und unnötig ist. So.
Ja, vielleicht definiere ich das auch anders. Also wenn ich jetzt bestimmt in meine Arbeit eine positive Rückmeldung kriege, das empfinde ich als Lob und das finde ich schön.
Ja, ja. Ich bin jetzt auch gerade, ich kriege es auch noch nicht ganz auseinander differenziert, weil wenn jetzt, wenn ich bei einem Projekt eben am Abschluss dann gesagt bekomme, ist richtig gut geworden, Michelle, gefällt mir super gut, dann werde ich in meiner Wahrnehmung gerade gelobt und ich würde jetzt mich, also wenn da jetzt keine derartige Wertschätzung kommt, dann würde ich das blöd finden, sage ich jetzt mal so.
Absolut, ja. Ich weiß, was du meinst. Und das sind so, das ist nicht ganz trennscharf. Und das eine ist Lob und das andere ist Anerkennung und Wertschätzung. Und das ist sowas, da kauen wirklich auch Pädagoginnen lange drauf rum, wie kann ich einem Kind Wertschätzung vermitteln für das, was es gerade gemacht hat, ohne dass ich es lobe. Das dauert ein bisschen. Also da muss ich mich immer wieder auseinandersetzen. So, ne? Was habe ich jetzt gerade gesagt? Wie ist das beim Kind angekommen oder bei meiner Partnerperson? Das dauert wirklich, das zu lernen. Und ich glaube, das Ziel, also für mich ist das Ziel nicht, irgendwann 100% lobfrei zu sein. Ja, es geht darum, Lob nicht als Manipulation zu benutzen, damit das Kind Dinge tut, die es sonst nicht tun würde, nicht wollte.
Ja, den Punkt, den kann ich voll gut mitgehen. Also eben gerade Lob und so mit dem Eimer drüber geschüttet für jede Kleinigkeit, ja. und so schön aufgeräumt und so schön gemalt
gerutscht.
So schön
gerutscht. Ja, okay, genau. Ja, ja.
Da bin ich voll dabei, genau. Aber gleichzeitig muss es ja eben auch möglich sein, aber da muss man eben dann jetzt wahrscheinlich sehr achtsam sein, dass man besondere Anstrengungen, Bemühungen, Leistungen, wo der andere ja auch stolz ist dann, oder? Ja. Dass das auch dann gesehen wird und ankommt, dass es gesehen wird und dass man dafür wertgeschätzt wird, weil wenn man sich so bemüht und es wird nicht gesehen,
das ist enttäuschend, absolut.
Ja, genau. Vielleicht ist auch so ein bisschen wie mit dem Gegenteil Strafen und Konsequenzen, ne? Also was will ich damit erreichen? Eine Konsequenz ist was sich logisch ergibt, so wie wenn ich mich mitfreue und wenn mir das Bild wirklich gefällt oder wenn das Kind wirklich was gut geschafft hat. Und so ein super gut gemacht, fein Lob ist halt wie eine Strafe. Ich möchte damit ein Verhalten verstärken, ja? Also so klassisch konditionieren, so ungefähr. Ja. Also, aber das muss wahrscheinlich jeder für sich ein bisschen rausfinden. Also, das kann man ja, also bei Strafe im Prinzip wäre es viel leichter, aber beim Lob, ich meine, wir wissen ja, was tut uns gut, wie fühlen wir uns gut behandelt, und so versuche ich es halt auch mit den Kindern. Manchmal, also, ne, wie würde ich mich jetzt freuen, eine Rückmeldung zu bekommen, und wenn ich ehrlich einfach total stolz bin, dann sage ich es auch. Weil es ja auch ein schönes, also, das kommt dann raus.
Fein. Ja. Ja. Also, ich kann noch mal sagen, was die Alternativen sind. Ne, zum Beispiel, wenn das Kind auf der Rutsche sagt irgendwie, ne, irgendwie, guck mal, Mama, hier, ich rutsche. Dann brauche ich nicht sagen, toll rutschst du, weil was das Kind gerade von mir möchte, ist, es möchte gesehen werden. Und dann reicht es auch zu sagen, ich sehe dich. Ja, das reicht, damit wir wieder einen kurzen Moment der Verbindung haben. Ich sehe dich. Ne, ich sehe, was du für eine Freude hast, wie es dir gerade Spaß macht. Das reicht. Dann kann ich auch dankbar sein. Oh, du hast gerade den Tisch gedeckt. Boah, das hilft mir jetzt. Vielen Dank dafür. Ja, das klingt für manche irgendwie vielleicht total gleich, aber für mich ist das was anderes als ein Lob. Ne? Oder ich kann anerkennen, dass das Kind was geleistet hat, was es vielleicht letzte Woche noch nicht konnte oder was ihm vielleicht schwerfällt oder was es vielleicht gar nicht gerne machen wollte. Dann natürlich, ne, feiern wir das. Keine Frage. Aber es unterscheidet sich immer so ein bisschen von Loben. Und wie gesagt, das sind manchmal nur so kleine Worte, die einen Unterschied machen.
Ja, aber ich denke gerade dieses Mama, guck mal, da kommt reflexartig und bei ganz vielen und bei mir auch so, super gemacht, schön. Damit man halt irgendwie eine Rückmeldung gegeben hat. Aber ja, das ist tatsächlich wahrscheinlich nicht besonders hilfreich, weil es oft eben so Sachen sind, die, also dieses guck mal ist ja nicht, das ist ja nichts, wo man loben kann, keine Ahnung.
Es braucht, also was heißt nicht hilfreich, es ist gar nicht nötig in dem Moment. Sie wollen einfach nur kurz wieder die Verbindung mit dir haben. So. Und das reicht, wenn du die Verbindung gibst. Mehr braucht es nicht.
Okay. Beim gibt's, wie definiert denn die das Aware Parenting, das mit den Strafen und den Konsequenzen? Jetzt waren wir beim Lob, aber die andere Säule war ja noch die Strafen.
Ja, also das entspricht ungefähr dem, was jetzt auch gerade so unter Eltern, die sich damit auseinandersetzen, ne, was da so bekannt ist, dass im Prinzip alles, was ich einsetze, um dem Kind irgendwie was zu zeigen oder was rückzumelden, oder das ist eine Strafe. Ja, also Konsequenzen sind einfach natürliche Konsequenzen. Wenn ich nackig in Schnee rausgehe, kriege ich kalte Füße. Ja, und nicht, wenn du nackig in Schnee rausgehst, dann kriegst du kein Frühstück oder was, ne?
Das okay, ja.
Also ob ich das jetzt Strafe oder Konsequenz nenne,
wenn es Willkür ist, dann...
Genau, wenn es gemacht ist von mir, weil mir jetzt gerade was nicht passt, dann ist es eine Strafe.
Das andere ist halt eigentlich, ne? Das andere ist die Folge. Ich kriege kalte Füße, wenn ich nackig in den Schnee gehe. Ja.
Genau.
Und, okay. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gibt es noch was... was uns jetzt fehlt von dem Aware Parenting oder was du unseren Hörern und Hörerinnen mitgeben magst? Oder kann man irgendwo, wenn man sich mehr mit dem Thema beschäftigen möchte, das noch nachlesen? Hast du da noch einen Literaturtipp?
Ja. Also, man kann natürlich sich bei mir melden, wenn man mehr zu dem Thema wissen möchte. Ich biete Beratung an. Und ich gehe auch in Kindergärten, unterrichte pädagogisches Personal oder halte Vorträge bei Elternabenden. Es gibt eine Menge Bücher, wo meins liegt. Was ich am meisten empfehlen kann, um so einen Einstieg ins Aware Parenting zu finden, ist Spielen schafft Nähe, Nähe löst Konflikte, glaube ich. Das ist von Elitha Salter, das ist die Begründerin des Aware Parenting. Das ist eine schweizerisch-amerikanische Bindungsforscherin. Das ist ein kleines, dünnes Heftchen, wo sie einfach diese Spiele, diese Bindungsspiele in 9 Kategorien einteilt und sagt, auch zu bestimmten Konflikten, was weiß ich, wenn ein Geschwister geboren wird, da kannst du das und das machen. Wenn eine Eingewöhnung ansteht im Kindergarten, kannst du das und das machen. Mhm. Wenn es Geschwisterstreit gibt, dann kannst du das und das machen. Also man kriegt wirklich so viel, viel praktischen Input und das schätze ich total. Die anderen Bücher, da geht es viel um Wüten begleiten, Weinen begleiten, viel um innere Haltung, was tust du wenn. Aber gerade so dieses Spielen war für mich der totale Gamechanger, weil das, ich habe das jetzt auch selber nicht so im Blut, muss ich sagen. Ja? Ich kann mich auch nicht erinnern, dass meine Eltern mit mir irgendwie auf den Boden gehockt und gespielt haben. Mhm. So, ne? Und dieses Buch hat mir total geholfen, da anzuknüpfen. So. Genau. Und es gibt ein deutsches Aware-Parenting-Institut, das wird geleitet von der Anke Eirich. Die bietet auch immer mal wieder so Spiele-Challenges an. Die hat so einen Telegram-Kanal, wo man auch mal kostenlos reinschnuppern darf. Das ist natürlich am Ende immer mit, ne? Und wenn ihr noch mehr lernen wollt, dann könnt ihr bei mir einen Kurs buchen. Aber trotzdem kann man da immer schon mal so einen kleinen, kriegt man schon mal so ein Sneak-Preview ins Thema. Wenn man da mehr drüber wissen möchte.
Sehr schön. Wir verlinken das natürlich auch in die Shownotes, beziehungsweise ich werde euch das, das Buch da noch rein tun und auch, wo man dich finden kann, wenn man eben eine Beratung wünscht oder noch mehr zum Thema erfahren möchte oder einen, eine Fortbildung bei dir interessant wäre.
Sehr gern, genau. Vielen Dank.
Und wer von uns keine Folge mehr verpassen möchte, darf uns gerne überall abonnieren und das Glöckchen drücken, damit ihr die Folgen nicht verpasst oder uns gerne auf Instagram folgen. Und wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört, auch mal eine Bewertung da lässt. Das ist einfach, dass wir vielleicht auch
eine gute
Bewertung, ja, genau. Wie ihr gehört habt, auch Katharina und ich mögen Anerkennung und Wertschätzung und Lob. Und freuen uns, wenn ihr uns vielleicht ein paar Sterne da lasst. Genau. Und dann freuen wir uns, dass ihr wieder zugehört habt. Und Nora, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke ins Aware Parenting.
Ich danke euch für diese Gelegenheit. Es war wunderbar mit euch.
Tschüss. Danke. Ciao.
Ciao.